先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, Sie wissen es schon, willkommen im Tomasius Club, heute mit einem speziellen Gast, der sich auch, wie Sie gehört haben, einen Musikwunsch durch uns erfüllen ließ. Wir begrüßen Klaus-Dieter Eichler in der Mitte. Ich muss aber, bevor ich zu ihm komme, noch meinen Mitmoderator vorstellen, denn heute ist Bettina Kremberg verhindert und Ringo Rösner promoviert über das Thema Freundschaft im Film und hat die wesentlichen Anregungen von Klaus-Dieter erhalten, hat wesentliche Anregungen von Klaus-Dieter erhalten, der eben seit langer Zeit über dieses Thema arbeitet. 1999 ist ein Buch erschienen, Philosophie der Freundschaft. Seitdem warten wir eigentlich auf sein Buch, weil wir jetzt nicht mehr warten wollten, haben wir ihn jetzt trotzdem eingeladen und lassen uns von ihm etwas zum Thema erzählen und zu seiner Bedeutung, zu seiner philosophischen Gewichtigkeit. Klaus-Dieter Eichler ist hier am Institut gewesen, als es noch Sektion hieß, für Philosophie. Er ist marxistisch-leninistische Philosophie. Ich wollte das jetzt gar nicht so sehr vertiefen und ganz grob darüber hinweggehen, weil er dann inzwischen eben ein Professor an der Universität Mainz ist und dort auch sehr intensiv wirkt. Als Philosophiehistoriker haben wir auch durchaus schon mal Dinge zusammen getan. Einige, ja. Und aber von dem Thema Freundschaft verstehe ich nicht so viel wie zum Beispiel Ringo Rösner. Deswegen bin ich sehr froh, dass er mit mir moderiert. Also, Bettina ist nicht da. Wir haben diese ganze historische Einleitung jetzt etwas abgekürzt und kommen gleich zum Kern der Sache. Mich würde interessieren, was dieses Lied von den Rolling Stones jetzt, warum das jetzt sein musste.
Hier, du bist der Mikrofon. Ach so. Ja, ich korrigiere, es musste nicht sein. Ich hatte in meiner Mail an dich geschrieben, wenn es nicht möglich ist, dann lassen wir es. Ich habe also nicht darauf insistiert, hier mit diesem Lied auf. Gut, warum? Der Titel konnte man trotz der näselnden Stimme von Mick Jagger hören. I'm waiting on a friend, not waiting for a girl or a woman. Und dann gibt's noch andere Textbezüge. Ich habe, als ich dir jetzt aufmerksam zuhörte, zwei oder dreimal in deinen kurzen Einführungssätzen das Wort warten gehört. Ne? Also warten und waiting sind ja irgendwie verwandt. Und warten ist wiederum etwas, was in der Situation eines Freundes, der auf jemanden wartet, mit dem er befreundet ist, etwas Bedeutsames ist. Es gibt eine sehr schöne, kurze Definition, womit wir gleich ein Problem anschneiden würden, nämlich der Unterscheidung von Freundschaft und Liebe, von Roland Barthes, und das heißt, warten heißt lieben. Nun habt ihr auf mich gewartet, quasi wusste, dass ich auch schon da bin, aber normalerweise ist das Warten etwas, was auch nicht unbedingt in einer Situation geschieht, in der der zu Erwartende, dass man sicher ist, dass der zu Erwartende erscheint. Es gibt auch, und da bin ich wieder bei Roland Barthes und seinem schönen Buch über die Sprache der Liebe, da gibt es zum Verb warten interessante Kontexte, etwa der auf seine Geliebte Wartende, der auf seinen Freund Wartende, der auf den abwesend Anwesen wartete. Und um den letzten Bogen zu spannen, ich habe in diesem Kontext euch einen Text geschickt über Friedrich Nietzsche, dessen Philosophie quasi so etwas wie eine Einladung zur Freundschaft ist, oder könnte man auch sagen, um Freunde zu gewinnen, hat eine richtige Schreibstrategie entwickelt, an die Kommenden gerichtet, und die Kommenden sind die Freunde der Ferne, die Freunde der Zukunft. Zarathustra wartet auf Freunde, die, wenn sie erscheinen, wieder zurückgeschickt werden, weil sie die Gespenster der Vergangenheit sind. Ja, und außerdem ist das ein schöner Text, ein schönes Lied. Und ich glaube, es war eine Premiere für diesen Raum, mit den Rolling Stones einmal zu beginnen.
Da hake ich gleich mal ein. In dem Lied heißt es, wenn man das so ein bisschen gehört hat, But I need someone I can cry to, I need someone to protect, I'm just waiting on a friend. Warum ist der Freund, die Freundin so wichtig? Also nicht nur für Mick Jagger, sondern anscheinend in einem Kontext, der darüber hinausgeht, als sich bei einer Frau auszuheulen, die vielleicht eine Geliebte ist oder ein Freund, der ein Geliebter wäre. Warum diese Bedeutung des Freundes?
Also, um auf diese Frage kurz zu antworten, der Mensch ist jemand, der, um sein Leben zu führen, der anderer bedarf. Diese anderen sind nicht in der Regel der Geliebte oder der Freund, sondern es sind x-beliebige andere. Wir müssen so etwas wie erstmal konstatieren, dass der Mensch ein bedürftiges Wesen ist, ein strebendes Wesen. Indem er nach etwas strebt, versucht er, diese Strebensakte zu realisieren. Das ist in vielen Situationen nicht möglich ohne die Hilfe anderer. Es ist aber auch zugleich zu sagen, dass die Besonderheit des Freundes, die Notwendigkeit eines Freundes vielleicht darin besteht, dass man in der Freundschaft, die man dann mit jemandem führt, in der man mit jemandem sich befindet, die man quasi mit jemandem geschlossen hat, etwas für das Individuum, das in diesem Bund sich befindet, für den Sinn seines Lebens etwas Bedeutsames besteht. Also wir müssen einen Sinnbezug des Freundes, man könnte auch sagen, selbst der Einsame ist jemand, der des anderen bedarf, denn um einsam zu sein, bedarf es des anderen. Also der Freund ist, ja, will ich jetzt auf eine Tradition abheben, derjenige, der in der Tradition, damit bin ich wieder in einem sicheren Hafen, ja, nämlich bei den Texten, die über Freundschaft Auskunft geben, die ja bis weit in die, das ist uns allen bekannt, in die Antike zurückreichen. Und insofern wird der Freund als etwas Notwendiges für das Leben, und zwar nicht bloß für das Leben schlechthin, sondern für das Gelingen des Lebens beschrieben. Und Gelingen des Lebens kann man durchaus mit dem vielleicht etwas abgegriffenen Wort Glück übersetzen. Insofern bedarf man des Freundes oder der Freundin, um es etwas salopp zu sagen, um glücklich zu sein.
Okay. Noch nie sind hier im Thomasius Club in so kurzer Zeit so viele wichtige Worte auf einmal gefallen. Der sichere Hafen der Philosophiegeschichte, ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, die ich wirklich habe. Einerseits, wenn man deine Texte liest, sieht man auch diese Sammlung zum Beispiel, das ist ein Thema, das in der Philosophie enorm prominent ist. Ja, also spätestens seit Philia bei Aristoteles ist die Freundschaft ein starkes Thema. Dann gibt es einige moderne Autoren, die Texte dazu geschrieben haben, wie Michel de Montaigne. Bei Nietzsche kann man das sozusagen finden, entdecken und ausbauen. Und dann gibt es auch Kommentare bis zu Derrida zu diesem Thema. Ist jetzt das Buch, was du vorhast, ist ja auch mal ganz schön, über Bücher zu reden, die man vorhat, ist jetzt das Buch, was du vorhast, eine Philosophiegeschichte der besonderen Art, eine Begriffsgeschichte, oder wie würde sie davon abweichen oder was mehr liegt darin für dich?
Ja, erst einmal würde ich sagen, ist es eine Reflexion auf die Entstehung dieses besonderen Verhältnisses, die man offensichtlich in der europäischen Antike bis auf Platon zurückführen muss. Es ist also insofern erst einmal der Versuch, in den Texten der Tradition den Stellenwert dieser, wenn man so will, Sozialform, wenn ich es mal so modern sprechen möchte, zu situieren. Des Weiteren verfolgt mich dabei die Frage, ein bisschen um dich zu korrigieren, es war nicht immer und nicht zu jeder Zeit und auch nicht unter jeden Umständen eine von der Philosophie, also vom philosophischen Nachdenken über das Gelingen des Lebens, quasi favorisierte Lebensform. Es gibt so etwas wie Konjunkturen, also quasi emphatische Beschreibungen dieses Bundes, und es gibt natürlich zugleich immer die resignative Seite dieser Medaille, die sich daraus ergibt, nämlich die Klage über den Verlust des Freundes, die Klage über die Nicht-Identität des Freundes, also die Nicht-Feststellbarkeit des Freundes, ist quasi insofern immer etwas, was sowohl ein Auf und ein Ab hinter sich hat. Des Weiteren würde ich sagen, ist in der Moderne, wenn man die Moderne weit genug fasst, spätestens vielleicht seit dem etwas nicht ganz so freundschaftstrunkenen Immanuel Kant, ein Typ von Ethikbegründung entstanden, da sind wir wieder in der gegenwärtigen systematischen Begründung moralischen Verhaltens, der die Freundschaft, die er zwar in einigen Abschnitten in der Metaphysik der Sitten und in der Vorlesung behandelt, als ein Phänomen betrachtet, das, wie er sagt, zum Steckenpferd der Romanschriftsteller, der Lyriker zu werden hat und insofern etwas suspekt ist. Also wir haben zugleich im Verlaufe der Geschichte des Nachdenkens über dieses besondere Phänomen eine Differenzierung, die die Freundschaft zu einem Thema ganz unterschiedlicher Disziplinen macht. Ne? Also der Soziologie, der Psychologie, der Pädagogik, der Philosophie. Und in der Philosophie wird nach dem Wesen dieser Beziehungsform eigentlich in der Regel nur dann gefragt, vor dem Hintergrund etwa universalistisch argumentierender Ethiken, wenn wir nach so etwas wie heraushebenswerten Leistungen, nach Loyalitätsverpflichtungen und so etwas fragen. Und insofern muss man sagen, ist der Diskurs über die Philosophie, über die Freundschaft in der Philosophie zu ganz unterschiedlichen Zeiten präsent oder auch nicht präsent. Und die Frage könnte dann einen natürlich interessieren, das wäre eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, woran könnte das liegen, was geht davor, aufgrund welcher sozialer, politischer, also quasi kontingenter Bedingungen tritt so ein Phänomen in den Mittelpunkt der Reflexion, wann nicht, wann wird es so ein Thema und wann wird es quasi zu einem Steckenpferd der Romanschriftsteller.
Wie lässt sich das zum Beispiel dann erklären? Also, dass Aristoteles irgendwie zwei ganze Bücher in seiner Ethik, Nikomachen Ethik der Freundschaft widmet und Kant irgendwie zwei kleine Absätze in der Metaphysik der Sitten dazu schreibt, gibt es dafür eine historische Erklärung oder hat es einen philosophischen, tieferen Grund an der Stelle?
Da beides natürlich ausgesprochen Meisterdenker in der Philosophie sind, ist der zweite Teil Ihrer Frage unbedingt mit Ja zu beantworten, denn einen philosophischen Grund muss es auf jeden Fall haben. Der erste Grund wird dabei nicht ausgeschlossen. Ne? Das ist so etwas wie außertheoretische Konditionen für dieses Phänomen gibt. In Bezug auf ich habe ja selbst jetzt den Aristoteles versus Kant ins Spiel gebracht. Insofern kann ich nicht umhin, auf diese Frage einzugehen. Aristoteles, der in der nikomachischen und eudemischen Ethik quasi ganz nüchtern und sehr differenziert das Phänomen dieses zwischenmenschlichen Zusammenhangs zu beschreiben. Diese Analyse basiert natürlich auf Voraussetzungen, die in der Ethik allgemein und in der Metaphysik des Aristoteles gemacht werden, auf solche quasi kategoriellen Voraussetzungen, die in der Ontologie des Aristoteles verankert sind, möchte ich jetzt hier nicht eingehen, um das Publikum nicht zu strapazieren. Aber die Frage, die ich da im Anschluss habe, und das ist die Frage, die ich eigentlich als erste Frage erwartet habe, ist, warum beschäftigt man sich mit sowas eigentlich? Ne? Meine Beschäftigung, um jetzt die Antwort auf eine nicht gestellte Frage zu geben, meine Beschäftigung mit diesem Phänomen begann eigentlich damit, dass ich eine Dissertation über Sokrates geschrieben habe, und zwar über die sokratischen Dialoge Platons. Und dass ich als erste von meinen wenigen Publikationen in der DDR 1979 zusammen mit meinem damaligen Lehrer Helmut Seidel eine Ausgabe, Neuübersetzung damals von Renate Jone, mit Vorwort im Dietrich Verlag herausgegeben habe. Und das war der Text von Platons Symposion, in dem bekanntlich darüber nachgedacht wird, was denn für eine Beziehung zwischen Eros und Philosophie bestehen könne. Der Sokrates, der dort quasi die Hauptfigur ist, wird darüber belehrt von Diotima, das wissen wir alle. Insofern hatte ich einen Zugang zum Philosophieren über die Gestalt des Sokrates. Und dieser Sokrates ist wiederum jemand, der in platonischen Dialogen natürlich inszeniert wird, als einer, der Philosophieren definiert als Einladung zur Freundschaft. In dem Tun des Sokrates, das uns Platon vorführt, wird uns eine Gestalt quasi gezeichnet, der es nachzuahmen gilt, der wir uns, wie es in den Dialogen so schön heißt, ähnlich machen sollen. Das ähnlich machen mit Sokrates heißt, sei so wie Sokrates. Und dann könnte man fragen, wie ist denn Sokrates? Das ist die Frage nach seinem Tun. Sein Tun heißt, lerne begründen, lerne rechtfertigen, lerne quasi das Argument zur Begründung heranzuziehen. Das heißt philosophieren. Aber dann ist dieses Philosophieren etwas, was zur Erkenntnis von unvergänglichen Gestalten und Formen führen soll. Und Platon ist nun der Meinung, dass eine unmittelbare quasi Erkenntnis derjenigen Gestalten, die er Ideen nennt, den zu philosophieren Beginnenden nicht möglich ist. Wir müssen erst eine Bereitschaft zum Philosophieren bei denjenigen erwecken, die quasi aufgrund von Selbstverblendung und fehlender Selbsterkenntnis gar nicht wissen, dass sie nichts wissen. Dieses Aufpressen des Nichtwissens, des Nichtwissens ist ein Tun, das Sokrates quasi, bei Platon wird es vorgeführt, den anderen dazu führt, über sich selbst nachzudenken. Dieses über sich selbst nachzudenken heißt wiederum, sich selbst kennenzulernen. Und das heißt, ich kann mich nur kennenlernen dann, wenn ich etwas mit Sokrates teile, nämlich mich ihm in seinen Tun quasi angleiche und das heißt zu philosophieren. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil deiner Frage. Das war nämlich die nach den gesellschaftlichen Bedingungen oder sozialen Voraussetzungen. Die Figur des Sokrates ist eine Figur, die in einer Zeit quasi von Platon erfunden wird. Es gab vielleicht auch einen historischen, aber der platonische Sokrates ist natürlich eine literarische Figur, die uns vorführt, nämlich, dass in einer bestimmten Phase der Entwicklung der antiken Stadtgesellschaft, also der Polis, eine Situation eingetreten ist, die man zumindest in der marxistischen Geschichtswissenschaft immer noch mit Krise der Polis beschreibt. Diese Krise der Polis ist eine Krise der Verfasstheit der Polis als Polis. Es ist keine Krise einer bestimmten Regierungs- oder Machtform, unter der diese Polis agiert, nicht eine Krise der Demokratie, eine der Aristokratie, sondern es ist eine Krise der Polis insgesamt. Und der Platon zeigt uns nun sehr schön in dem Tun des Sokrates, zumindest zeigt er uns nämlich, dass eine Reform oder ein Ausweg aus dieser Krise nicht etwa in der Rückkehr zu einer Patria Politeia, also eine Politeia der Väter bestehen könnte, quasi ein aristokratisches Programm auflegt oder in der Krise leben wir so weiter, quasi wir machen die Augen zu und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Der Sokrates zeigt uns, dass der Weg aus der Krise nur über die individuelle Erkenntnis unserer eigenen Schuld an dieser quasi Situation, in der eine Weiterexistenz dieser souveränen Stadtform nicht mehr möglich ist, notwendig ist.
Gut, das waren jetzt zwei sehr komplizierte sozusagen Hinweise darauf, in welchem Kontext diese Freundschaftsphilosophie steht. Einmal in einem innerphilosophischen Kontext, sie hat etwas mit dem Philosophieren zu tun und dann auch mit einem sozialhistorischen Kontext, wie ja so alles Mögliche im sozialhistorischen Kontext stehen kann. Ich habe mal die Frage danach, also nach der Philosophie der Freundschaft. Was muss eine Philosophie der Freundschaft heute sozusagen, ich will nicht sagen leisten, aber tun? Wo kann sie sich gute Anleihen nehmen, also für heute? Ja? Und wie stark ist das Problem, dass es hier mehr ein Substantiv gibt als ein Verb? Also es gibt Freund sein, wie eine Zustandsbeschreibung, aber wir haben ein nur relativ schwaches Verb, befreunden, Freunde werden oder so. Du hast vorhin stark darauf hingewiesen, dass da eine Beziehung ist. Ja, also wir haben die Liebe und das Lieben als Vorgang, ja, also als Verb.
Ja.
Und das wird ja auch philosophisch wie überhaupt sonst groß ausgemalt. Und wie ist das mit dem Freund? Ist das nicht ein Problem, dass es da dieses Verb gibt, dieses Substantiv?
Ja, also da ich mich schon länger damit beschäftige, weiß ich auch etwas über die Etymologie dieses Wortes. Und zumindest um es kurz zu machen, Freund kommt vom althochdeutschen Friund und das übersetzt man in der Regel mit Lieben. Und es ist so etwas wie ein Präsenspartizip, ein substantiviertes Präsenspartizip, dieses Verb, das man dann quasi mit, insofern gibt es in den althochdeutschen Sprachen und zum Teil noch in früheren, aus dem 15. 16. Jahrhundert, sogar noch den Ausdruck Freunden.
Ja,
den
gibt es. Gibt der ja ist verschwunden. Es gibt auch das Freunden im Englischen, to befriend und so weiter.
Ja.
Mir geht es aber jetzt nicht darum, dass man alle diese Sachen historisch ausdeuten kann.
Sondern,
genau, was ist heute sozusagen die Herausforderung so einer Philosophie der Freundschaft?
Ja, die Herausforderung, die meine ich zu thematisieren wäre, besteht einmal darin, dass um diese etwas doch hölzerne Genitivkonstruktion zu vermeiden, die Philosophie der Freundschaft, denn wenn man quasi Philosophie wieder verbalisiert, dann heißt es nichts weiter als das Wissen und das Streben nach Wissen zu lieben. Insofern wäre die Frage, ob wir nicht über eine Rekonstruktion oder eine Wiedererinnerung, das wäre erstmal eine Wiedererinnerung an eine ursprüngliche, damit meine ich nicht die Rückkehr zu einem Anfang, aber an eine Dimension des Philosophierens, nämlich als Streben, die das in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten sich vollzieht, also als Lebensform zu aktualisieren wäre. Das wäre etwas, was ich einfach als Anforderung tatsächlich ernsthaft verspüre, denn das Philosophieren, dann, wenn es quasi unter die Fittiche der Universität gerät, wird es zu einer quasi geregelten, zu einer professionalisierten Tätigkeit, die mit dem, was die diese Disziplin studieren, mit ihren Wünschen, Absichten, Hoffnungen, mit dem, was sie für wichtig halten, eigentlich wenig oder gar nichts mehr zu tun hat. Insofern wäre der Hinweis auf das, was in der Antike quasi bis weit in die frühe Neuzeit hinein, der Sinn dieses Tuns, den wieder freizulegen im Sinne einer, nochmal, nicht bloß Kritik an langweiligen Seminaren oder Kritik an Repräsentationsformen der Philosophie, die stärker in den Vordergrund technische Mittel setzt als quasi das Gespräch. Das Gespräch wäre etwas, was dabei also vor allem die Interaktion mittels dessen, was man quasi den Austausch von Einstellungen, Meinungen, Gedanken nennen könnte. Das ist ein Motiv, das mich dazu führt, darüber nachzudenken.
Kann ich kurz dazwischenhaken, weil vielleicht ist, glaube ich, was meinen Sie jetzt an der Stelle mit Lebensform? Also ist es eher, heißt das eine neue Art von Schulform in der Universität? Wir versammeln uns jetzt alle wie im Symposium, holen das den Wein raus und setzen uns irgendwie hin und philosophieren dann miteinander? Oder ist damit eigentlich noch mehr gemeint, eine Art Lebensform? Also wenn man so an Michel Foucault denkt, der Freundschaft als Lebensform oder Lebensweise ja irgendwie zumindest angedacht hat und gesagt hat, wir müssen mehr wieder auf eine Gleichartigkeit zurück, die wir miteinander haben.
Also Lebensform heißt natürlich nicht in diesem Sinne, dass der Anspruch erhoben werden soll, dass Philosophie zu einer quasi, wenn sie Realisierung insofern zu führen hat, dass wir in einer dann quasi Gesellschaft von Philosophen leben. Aber was wichtig ist, ist so etwas wie an den Anspruch festzuhalten, der ja durchaus seit Platon an die Philosophierung gestellt wird. Das ist die Frage nach dem, ich nenne es mal griechisch jetzt, nach dem Ergon des Philosophierens. Und das Ergon, das Werk, der Zweck des Philosophierens ist das Vernünftigwerden der Welt. Also so etwas wie Herstellung von, oder Herstellung wäre für uns ein technischer Ausdruck, Realisierung dessen, was implizit quasi die kritischen Maßstäbe eines weit gefassten Vernunftsbegriffs sind. Das wäre für mich etwas, was in der Gegenwart stärker denn je erforderlich wäre. Man könnte das auch mit einem marxischen Gedanken verbinden, die Philosophie soll Wirklichkeit werden, was allerdings voraussetzt, dass die Wirklichkeit erst einmal so etwas wie ein Bedürfnis nach Philosophie entwickelt. Und man könnte das mit einem sehr schönen Gedanken von Foucault, den du gerade eingeführt hast, verbinden, der bei der Analyse etwa in den späten Vorlesungen über die antike Parrhesia den platonischen siebten Brief interpretiert und dort das Tun des Platon in Sizilien am Hofe des Tyrannen interpretiert als den Versuch, das Ergon des Philosophen zu realisieren. Das wäre das eine Moment. Ne? Damit meine ich vernünftig werden der Verhältnisse, damit meine ich quasi die Wirklichkeit unter den Anspruch der Vernunft zu stellen. Das heißt also, das hat nämlich einige Implikationen in Bezug dann also auch auf das, wie wir an Universitäten Philosophie betreiben. Wir unterstellen sie dem Diktat der Marktförmigkeit, dem Diktat der kurzen Zeit, dem Diktat der Geldakkreditierung, dem Diktat des Konkurrenzkampfes, dem Diktat um Konkurrenz um knappe Stellen, dem Diktat um möglichst viele Publikationen, dem Diktat um Konkurrenz in Bezug auf, hatte ich schon gesagt,
wenige. Ja, mit anderen Worten, das ist ein Beruf.
Ja, es ist ein Beruf. Aber gegen diese Auffassung des Berufs kann man zugleich kritische Momente entwickeln, die aus dem Begriff des Philosophierens selbst genommen werden.
Okay, ja, ich will das jetzt gar nicht unterdrücken, ich will aber trotzdem nochmal nachfragen, wie man das jetzt, das war jetzt die kritische Seite, da können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ja. Positiv gewendet, also was Menschen aneinander bindet, ja, gemeinsame Interessen, gemeinsame Bedürfnisbefriedigung. Also da gibt es normalerweise relativ starke Worte, die sozusagen den Menschen als Körper nehmen, aber auch als Geist und ihn relativ sozusagen ja deutlich gewissermaßen von außen beschreiben und ihm vom Außen auch gewisse Assoziationen für wahrscheinlich halten oder für nicht. Ja? Also bestimmte Leute sind zusammen, weil entweder eine wahnsinnige Liebe sie zueinander treibt, dann kann alles möglich sein, oder sie sind zusammen, weil sie zur selben Klasse gehören oder zum selben Interessenverein oder wie auch immer. Mit der Freundschaft würde ich gerne wissen, was ist das dann, was die Leute zusammenführt? Kann man das noch durch etwas Drittes, weswegen man befreundet ist, erklären, oder ist dieses Freundsein ein Ziel in sich selbst und wenn ja, wie?
Ja, das sind sehr schöne Fragen. Weil sie auf ein Phänomen aufmerksam machen, das in den Reflexionen darüber natürlich permanent anwesend ist, nämlich auf die Frage, was ist Freundschaft, steht man da wie vor der Frage, was ist Zeit, so ungefähr. Ja. Also wir haben eine dilematische Situation.
Wir wollen jetzt nicht so viel voraussetzen. Warum ist das dieselbe Frage? Weil Augustinus gesagt hat...
Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur...
Doch, das sage ich aber jetzt. Weil Augustinus gesagt hat, wenn man mich nicht fragt, was Zeit ist, dann weiß ich es nicht. Wenn man mich fragt, dann weiß ich es nicht. Wir müssen die Bildungsschwelle hier sozusagen etwas... Ja. Wir müssen klar sein.
Um die Struktur deiner Frage zu klären, will ich nur noch so viel sagen... Die Freundschaft ist ein Bund, eine Gemeinschaft, eine Beziehungsform und so weiter, die davon lebt, dass sie sehr unspezifisch erst einmal in ihrer Bestimmung, in der Bestimmung ihrer Grenzen und ihrer Exklusionen ist, also ihrer Ausschließung. Es hat sich gezeigt, dass in der Geschichte diese Freundschaft nicht als eine bestimmte, quasi klar definierbare, abgrenzbare Form thematisierbar ist. Sie zeigt sich in ihren verschiedenen Gestalten immer dann, wenn sie einmal bestimmte Defizite, sagen wir mal, also auf Pathologien der Gesellschaft reagiert, dann wird sie zur Ersatzform, dann wird sie zur Kompensationsform, dann wird sie zur Idylle, dann wird sie zur Insel. Sie kann sich aber auch weit der Gesellschaft öffnen, dann wird sie zu einem quasi Phänomen, das in der Soziologie beschrieben wird, wenn man so will, als Interessengemeinschaft, als an Interessen orientiertes Zweckbündnis. Also wir finden quasi eine nicht genau definierbare Beziehungsform hier vor, die, wenn sie versucht, sie auszuschließen, immer über diese Ausschließung hinausgeht. Sie ist aber auch zugleich, und das muss man ja immer wieder sagen, etwas, was im Kontext der Favorisierung von Gemeinschafts- und Geselligkeitsformen einen besonderen Stellenwert erhält. Also die Hymnen auf die Freundschaft sind Hymnen auf das Besondere daran. Und was ist das Besondere daran? Das Besondere daran scheint mir zu liegen, dass sie, wenn wir sie jetzt im Vergleich zur Liebe, zur Familie, also verwandtschaftlichen Beziehungen, zur Kameradschaft, zur Kumpanei, zur Gefolgschaft, also zu anderen quasi Bünden in Beziehung setzen, das Band der Freundschaft, wenn man mal diesen Ausdruck gebrauchen kann, das Band der Freundschaft ein Band ist, das nicht um außen herum, um die miteinander Verbundenen gelegt wird. Das wäre so etwas wie eine Interessengemeinschaft. Man gründet eine Aktiengesellschaft, um Profit zu haben und so weiter. Man könnte sagen, es ist so etwas wie, und da komme ich auf deine letzte Frage zurück, du sprachst von einem, oder deutest es an, was tun wir, wenn wir miteinander befreundet sind? Wir tun natürlich all das, was in der Regel auch die tun, die nicht miteinander befreundet sind. Das heißt also, an den zusammen trinken, zusammen essen, zusammen spazieren gehen, zusammen ins Kino gehen und andere Tätigkeiten, denen das Mitsein natürlich einmal akzidentiell sein kann. Das kann ich auch alles allein tun, die Tätigkeiten, die ich beschrieben habe. Aber beim Mitsein in der Freundschaft wäre das Akzidentielle, das ins Kino gehen, das Wein trinken, das Spazieren gehen. Das heißt, wir tun es deshalb, weil wir es gern mit dem Freund tun. Insofern will ich aber hier zumindest daran erinnern, dass es einen Unterschied zwischen herstellenden Tätigkeiten, also wir stellen die Freundschaft nicht her im Verlauf einer Beziehungsarbeit, an dessen Ende, so wie wir ein Haus bauen, das fertige Haus steht. Die Freundschaft ist nicht das Resultat eines Herstellungsprozesses, so wie wenn wir Wein trinken, am Ende das Glas leer ist und dann ist quasi die Freundschaft besiegelt. Die Freundschaft ist quasi eine Praxis. Und eine Praxis heißt, in all diesen konkreten Tun, also material bestimmten Tätigkeiten, tun wir das um des Freundes willen, um der Freundschaft willen. Sie sind Ausdruck dessen, dass wir miteinander befreundet sind. Insofern können wir nicht sagen, die Freundschaft wäre eine Summe unterschiedlicher Tätigkeiten, aus denen sie sich zusammensetzt, sondern wir müssen sowas sagen, sie drücken etwas aus, nämlich eine Haltung, und diese Haltung heißt die Freundschaft. Um etwas zu tun, um des Freundes willen, da kann ich ihm Geld geben, das kann ich aber auch tun, indem ich ihm quasi aus seiner Not befreien will. Ich nehme das Beispiel mit dem Großmütigen oder Großzügigen. Man könnte auch das alte griechische Wort Arete oder Tugend benutzen. Insofern ist die Freundschaft eine Tugend. Sie ist eine mit Entscheidung verbundene Haltung. Es gibt so etwas auch wie eine Wahl des Freundes. Wenn wir sie als Haltung und damit zugleich als eine Verwirklichung einer bestimmten Haltung beschreiben, dann ist sie in jedem unserer konkreten Handlungen präsent. Sie wird darin zum Ausdruck gebracht, könnte man sagen. Das ist ein anderes Phänomen als das, wenn wir so etwas wie ein technisches Verständnis der Freundschaft haben, wie wenn wir auf eine Tastatur klicken und damit Freunde generieren.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen so, wenn ich dazwischenhaken darf, als wenn Freundschaft so der letzte Notnagel ist, den man so hat. Also wenn alles da weggeschwommen ist, dann habe ich wenigstens noch Freunde. Und auf der anderen Seite ist aber die Erfahrung, dass wir alle Freunde haben, ja irgendwie eine große da. Also die kann man ja nicht wegschreiben. Gibt es da eine Antwort irgendwie von Ihnen oder von der Philosophie für diese eigenartige Spannung?
Die Erfahrung, dass wir alle Freunde haben, wäre eine Erfahrung, die uns nicht dazu anhält, über das Phänomen der Freundschaft nachzudenken. Über das Phänomen der Freundschaft denken wir eigentlich erst dann nach, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir keine Freunde haben. Also ich glaube, dass oder der Verlust des Freundes zu beklagen ist. Oder die Unsicherheit quasi gut funktionierender sozialer Beziehungen. Das kann man am historischen Beginn dieser Reflexion über diese Beziehungsform sehr schön zeigen. Also ich glaube, erst im Verlust des Freundes denken wir darüber nach, was uns Freundschaft bedeutet, was oder wer der Freund ist. Trotzdem stimmt die These von einer quasi inflationären Verwendungsweise des Ausdrucks in der Gegenwart. Sie wird natürlich auch bewusst als Werbestrategie eingesetzt, um das Gefühl der Intimität, der Freude, die mit der Anwesenheit des Freundes Festplatte vorhanden ist, zu suggerieren. Warum wir das brauchen? Es gibt kluge Antworten auf diese Frage, die verneinen, dass Freundschaft etwas ist, das aus einem Bedürfnis entspringt des Mangels. Das ist auch eine interessante Version. Ich erinnere an Cicero, ich erinnere zum Teil auch, ich will jetzt nicht wieder mit Philosophiegeschichte anfangen, aber mein Kopf ist voll von dieser Philosophiegeschichte. Aber ich drücke es anders aus. Freundschaft ist auch ein Phänomen des Überschusses. Also ein Phänomen der Muße. Das heißt, einer Zeit, in der wir frei von der Notwendigkeit materieller Reproduktion unserer physischen Bedürfnisse sinnvoll tätig sind. Insofern ist es ein Surplus, also ein Mehrwert, nicht im ökonomischen Sinne. Es ist so etwas wie das Hinzukommende im Tun. Es ist, und insofern etwas theologisch gewendet, es ist etwas, was wir nicht erzwingen können, was wir nicht herbeiführen können, was wir nicht herstellen können, was nicht zu uns zur Verfügung steht, was nicht, zwar da entsteht ja der Wunsch nach Freundschaft schnell, aber es ist ein Phänomen, was zu seiner Realisierung der Zustimmung des anderen bedarf. Und diese Zustimmung des anderen ist wiederum etwas, was auf Freiwilligkeit basiert. Insofern sind in einer Freundschaft der Gedanke der freiwilligen Anerkennung der miteinander Befreundeten und die Akzeptanz der Selbstständigkeit des anderen, ihn in seiner Freiheit quasi sein zu lassen, wie er ist, etwas Wesentliches. Und da komme ich auf den wahrscheinlich anderen Teil deiner Frage zurück. Insofern ist die Freundschaft etwas, was in unseren modernen Gesellschaften, das wäre also auch für mich so ein Anforderungsmoment, in modernen Gesellschaften uns die Erfahrung ermöglicht, der Nichtherstellbarkeit, der quasi Unerwartetheit oder man könnte auch sagen, die Erfahrung dessen ermöglicht, was man jetzt philosophisch vielleicht etwas ausgeladen Ereignis nennen könnte. Jedenfalls eine Beziehungsform, in der wir quasi die Allmacht über die Herstellung unserer Beziehungen als eine Illusion erfahren.
Das finde ich jetzt sehr schön gesagt. Das beeindruckt mich auch und führt mich jetzt nochmal anders zu dieser Frage nach der Philosophiegeschichte. Also wenn man so über Freundschaft nachdenkt, wenn man sie als Praxis nimmt, als dieses, was man nicht herstellen kann, und wenn man das in der Gegenwart durchaus auch als eine Kritik oder Gegenbewegung gegen entfremdende Verhältnisse bezeichnen kann, ist es dann so, frage ich jetzt einfach, dass in der Philosophiegeschichte da, wo konjunkturell an bestimmten Orten plötzlich die Freundschaft so wichtig ist, ist es da dieselbe Freundschaft? Ist es diese Freundschaft, die du jetzt so zeichnest? Oder, also man hat ja so den leichten Verdacht, dass die Gesellschaften und die Verhältnisse so unterschiedlich sind, dass das sich nicht zu einem fügt. Ja? Mhm. Ergibt sich das irgendwie leicht oder ergibt sich das durch Anstrengung? Ich meine, was sich nicht von sich aus fügt, kann man ja immer noch selber fügen. Ja? Also wie selbstverständlich ist das Angebot dieser Texte, dieser Bibliothek der Freundschaft, wie selbstverständlich muss man das annehmen? Oder gibt es da auch Freundesphilosophen, mit denen du nicht zurechtkommst? Zum Beispiel Nietzsche und Wagner.
Ja, da habe ich ja gerade diesen etwas längeren Text geschrieben.
Genau.
Ich komme eher mit denen, also es gibt ja einen ausgesprochenen Pessimisten in der Philosophie, nehmen wir mal einen Ort, in dem du lange gewohnt hast, nicht weit übrigens auch von Mainz, nehmen wir mal Frankfurt am Main, ne? Schopenhauer, so, ne? Jedes Wedeln des Schwanzes eines Hundes ist ehrlicher als der Freund. Man kann noch viele solcher quasi Anekdoten über Freundschaft ist diese kolossale Seeschlange, die keiner gesehen hat, so, und so etwas. Ne? Also ein absoluter Misanthrop eigentlich, wenn man so will. Ne? Ich will nicht sagen, dass das der Grund dafür ist, obwohl es in Mainz den Sitz der Furtmauer-Gesellschaft, zumindest des Präsidenten, gibt, dass ich noch an keiner dieser Furtmauer-Tagungen teilgenommen habe. Aber das ist etwas, was von vornherein etwas mir die Sympathie mit diesem Philosophen, der sonst viel Kluges gesagt und einen wichtigen Platz in der Geschichte des philosophischen Denkens hat. Ich hoffe, ich verderbe es nicht mit allen Misanthropen. Denn es gibt berechtigte Gründe, die einen zu seiner Haltung wiederum führen können. Aber warum diese, in der Auswahl dieser Texte muss man natürlich, in der Reflexion auf diese Texte kann man natürlich sehr schnell feststellen, ich hatte das Finch schon mal gesagt, wie vielfältig die Freundschaftsformen sich ausprägten. Und man müsste fragen nach dem Kern dessen, was es uns immer noch erlaubt, den griechischen Ausdruck Philia oder den römischen Amicitia oder Bund und so etwas immer noch zu benutzen, um so ganz verschiedene Sozialformen, römische Klientelverhältnisse, Patronageverhältnisse, quasi institutionalisierte Formen der Freundschaft wie Völkerfreundschaft und so etwas, immer noch mit diesem Ausdruck Freundschaft zu belegen oder emphatische Beziehung der Zweisamkeit, Montaigne, oder quasi die als Ersatz für fehlende politische Öffentlichkeit im 18. Jahrhundert, Konjunktur des Freundschaftskults in Deutschland, oder die quasi Implantierung der Freundschaft in Formen der Geselligkeit, etwa bei Schleiermacher oder bei anderen. Oder um auf unseren Genius Loki zu kommen, nämlich auf den, den ihr im Namen habt, Christian Thomasius. Ich habe es hier nochmal nachgelesen. Im kurzen Entwurf über die politische Klugheit von 1707, ne, hat er auch einen Abschnitt über das Gespräch unter Freunden oder das freundschaftliche Gespräch. Das freundschaftliche Gespräch ist das Gespräch, über das wir jetzt hier sprechen. Und er sagt, es muss freimütig, es muss offen, es darf aber auch nicht, und da kommt eine Regel der Klugheit hinzu, so gestaltet sein, dass, wenn wir nicht mehr miteinander befreundet wären, das in der Freundschaft Gesagte, Offenbarte quasi zum Argument gegen mich genutzt werden. Das heißt, wir haben hier, das wäre ja so barock, ne, 17. Jahrhundert, da wird die Freundschaft etwa im Stile der am Hof quasi vollzierten Höflichkeitsregeln zu einer technischen Haltung. Also geht in das Gebiet der Klugheit über. Es ist besser, mit jemandem befreundet zu sein, der eine höhere Stellung hat als ich. Oder mit dem verbünde ich mich, weil ich mit dem befeindet bin oder so. Wir haben also auch die Klugheit im Register, wir haben die Freundschaft auch im Register der Klugheit anzutreffen. Also insofern können wir durchaus in verschiedenen Jahrhunderten und Zeiten die Freundschaft in ganz verschiedene, wenn man so will, Gebiete abwandern sehen, wobei, also sei es nun ritualisierte, institutionalisierte, höfische oder eben auch christliche Freundschaftsvorstellungen, die im Kloster, in Ordensgemeinschaften praktiziert wird oder in der Freundschaft mit Gott oder Jesu Christi quasi gipfeln. Oder sei es etwa in den Freundschaftsbestimmungen, die Freundschaft als Moment einer rhetorischen Strategie verstehen, im Sinne einer quasi Schmeichelkunst. Ich spiele den Freund. Ja, oder im Sinne, also ich habe es Ihnen ja schon gesagt, der emphatischen Feier, dann hat sie einen Ersatz für politische Aufklärung oder sie hat aber auch so etwas, sie nimmt teilweise auch die Sprache der Liebe an, das ist auch interessant. Ne? Also
ich will nur mal kurz einwerfen, dass wir das Mikrofon gleich ins Publikum geben, aber Ringo hat jetzt erstmal die nächste Frage.
Ja, mich würde einfach nur interessieren, ob für Sie als Philosoph irgendwie andere Textgrundlagen irgendwie noch eine Rolle spielen. Also jetzt nicht die Philosophen, die über Freundschaft schreiben, sondern es gibt ja eine wahnsinnig große Freundschaftsliteratur. Oder wo gucke ich da vielleicht mal nach, wenn ich was über Freundschaft wissen will?
Wie viele Bände habt ihr hier? Okay, also etwas flapsig war die Antwort jetzt. Also wenn wir, da ich mit diesen Phänomenen etwas gewissenhafter und ausführlicher beschäftigt habe, habe ich natürlich auch, etwa wenn ich mit Freundschaft in der Antike beschäftige, ist ein großes Feld etwa die antike Tragödie. Da finden wir ja quasi die Reflexion auf quasi die aus den familiaren und Verwandtschaftsverhältnissen herausgetretenen Freunde, die nicht mehr als Kampfgefährten und so weiter. Also antike Tragödien lassen sich quasi immer als Feier der... So. Nein, andere Literatur hat er genannt und Tragödien zähle ich jetzt noch nicht unter Philosophie. In der Literatur ist für mich eines der, das ist kein Roman, sondern es ist natürlich ein Theaterstück, was ich ja, unter diesem Aspekt sehr gern empfehlen würde. Sind wir jetzt bei der Ratschlag oder was ich empfehle? Nein, das ist Hamlet.
Also, darf ich dich mal unterbrechen? Jetzt kommst du auf die Literatur zu sprechen. Das habe ich die ganze Zeit.
Ich habe mich doch gerade Literatur gefragt.
Ja, natürlich. Aber du kommst auf die Literatur zu sprechen, nachdem du die Überschrift aufgemacht hast. Das ist natürlich keine Philosophie. Ja. Also vorhin hast du gegen die Universitätsphilosophie gewettert. Ja. Jetzt führst du retrospektiv in die Geschichte eine Disziplinengrenze zwischen der Philosophie und der Literatur ein. Ja. Ich habe mich da zurückgehalten, weil ich kein großer Experte bin, aber Ringo zum Beispiel hat über Freundschaft im Film gearbeitet, ja, und mir scheint es evident, überwältigend klar, dass natürlich Freundschaftsgeschichten, die es gibt in der Weltliteratur überall, etwas beitragen zur Analyse auch des Phänomens der Freundschaft. Aber nun kommst du, der Philosophieprofessor, und sagst, das ist alles Literatur. Ist das nicht ein Widerspruch? Also müsstest du dich dahin nicht öffnen oder tust du das nur, wenn dann die philosophischen Texte das reflektieren?
Starke Position, die du aufmachst, würde in der Konsequenz dazu führen, alle Fragen, die du vorher gestellt hast, in Frage zu stellen. Denn sie waren Fragen nach dem, was eine Philosophie der Freundschaft im Kontext der Beantwortung dieser Frage zu leisten habe, die zumindest unterstellt, dass es so etwas wie einen Begriff der Philosophie gibt, den ich eigentlich auch nicht aufgeben möchte. Aber ich möchte natürlich eins sagen, dass wenn wir uns mit dem Phänomen der Freundschaft beschäftigen, ganz genau, das habe ich vielleicht nicht klar genug herausgestellt, insofern korrigiere ich mich jetzt oder versuche dagegen zu argumentieren, die großen Freundschaftsabhandlungen sind nicht bei den jetzt im traditionellen Kanon Philosophen zu finden. Da haben wir natürlich Aristoteles, da haben wir Cicero, wir haben andere, aber die sind natürlich zum Teil narrativ verfasst. Also sie haben keine...
In der Philosophie.
Wenn man das Narrative in die Philosophie hineinnimmt, löst man es als begründende und argumentierende Tätigkeit ein bisschen auf. Und die großen Texte, die darüber Auskunft geben, sind in der Regel natürlich, also im Mittelalter die großen Geschichten über Tristan und Isolde oder irgend so etwas, was man da anzuführen könnte. Die Mediavisten mögen mir verzeihen, irgend so etwas. So, jetzt will ich nur noch eins dazu sagen. Ne? Wir haben über Montaigne gesprochen. Montaigne schreibt Versuche. Ein besonders berühmter Versuch, also Essays, ist die Freundschaft oder von der Freundschaft. Man kann sogar, da wiederhole ich nur eine These von Jean Starobinski, ich hoffe, ich habe ihn nicht richtig ausgesprochen, das ist Montaignes Essay über die Freundschaft, und er erweitert diese These ja sogar noch. Er sagt, dass überhaupt die literarische Form des Essays, der Versuche, ihren Entstehungsort haben. Das halte ich für eine sehr kluge These. Ihren Entstehungsort, das macht er an Montaignes Beziehung zu Etienne Laboétie klar, ihren Entstehungsgrund haben in dem Versuch der Entzifferung seines beschädigten Selbst, nämlich seines halbierten Selbst. Nach dem Tod seines Freundes hat der sein Bild von ihm mitgenommen, und nun ist Montaigne in der Situation, seine quasi halbierte, fragmentierte Identität wieder zusammenzulesen, und das macht er in Form eines Versuchs, nämlich eines Essays, der versucht, das Bild seiner Ganzheit durch Erinnerung an den Freund, an den toten Freund wiederherzustellen. Mhm. Insofern wäre der Essay wahrscheinlich sogar ein viel adäquaterer, literarischer Mittel, über Freundschaft zu sprechen. Ich kann mich erinnern, längere Zeit hatte die Soziologie keinen Zugang zu dieser etwas besonderen, nicht stark normierten Beziehungsform. Und ein zumindest ein unbedeutender deutscher Soziologe, Friedrich Tenbruck, hat dann einen Aufsatz geschrieben, der immer wieder zitiert wird, über Freundschaft als soziologisches Phänomen. Und was macht dieser Tenbruck? Er macht in den ersten Sätzen, entschuldigt er sich bei seinen soziologischen Berufskollegen, dass er über dieses Phänomen in Form eines Essays schreiben muss. Nun würde man sagen, wenn wir heute quasi eine doch zumindest eine Ausdifferenzierung der literarischen Genres haben, ist der Essay immer noch eine quasi unfertige Form, diesem meandrierenden Phänomen zu beschreiben, als etwa Versuche klarer begrifflicher Bestimmungen. Hm. Denn das ist beim Phänomen der Freundschaft etwas, was von der Sache her wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, sondern generell nicht möglich ist.
Danke dafür. Ich ziehe die brutale Allgemeinheit meiner Frage hiermit auch zurück, ja. Nach dem Gegensatz von Literatur und Philosophie. Das wollen wir jetzt wirklich nicht vertiefen, und das geht auch gar nicht. Ich will trotzdem noch eine Frage stellen, die ich dich bitte nicht als brutal zu empfinden, aber welche Schritte hast du noch vor dir, bevor wir alle endlich das Buch lesen können? Welche sozusagen, was steht noch zwischen heute und diesem Moment, auf den wir warten, um den Eingangstopos aufzugreifen?
Also ein paar Ärger, also ja. Des unseres heutigen Gesprächs, war zum Beispiel die Fertigstellung dieses längeren Nietzsches Textes, den ich vor 3 Jahren mal in Freiburg gehalten habe und der dann immer noch da lag. Das also heißt, ich lade mich öfters ein und ich schreibe mehr Texte, die dann veröffentlicht werden. Aber menschliche Lebenszeit begrenzt ist, jetzt fange ich ganz tief an, wird es in den... Also das Problem für mich besteht in der Zusammenfassung dieser Texte. Man könnte das wahrscheinlich besser machen, wenn man 100 Seiten dazu schreibt, ja. Als wenn man meint...
Wie viele sind es jetzt?
Über den habe ich noch nicht genug gelesen, und der wäre eigentlich auch noch interessant, dieser Aspekt. Und man bemerkt beim Lesen dann immer wieder, dass das ist für mich auch immer so ein Aha-Erlebnis. Das mag einige verwundern, aber Verwunderung ist der Beginn des Philosophierens. Warum? Ich meine, dass immer wieder doch der Versuch oder sagen wir mal das Phänomen zu bemerken ist, dass die wenn man so will, will ich jetzt nicht ursprünglich sagen, die Bedeutung des Philosophierens in ihrem eigentlichen Sinne, nämlich als Lebensform, übergreift auf ganz aktuelle Darstellungen. Insofern findet man dieses Phänomen auch in den abstrusesten Begriffsgebäuden moderner analytischer Nachdenkung.
Es dauert also noch.
Nein.
Ich habe zwei Fragen an Sie. Wie sehen Sie das Verhältnis von Freundschaft und Liebe einerseits und Freundschaft und Sexualität andererseits?
Ja, wie ich es sehe, Freundschaft wird auch da muss man sagen, wenn wir in die Reflexion darüber wieder ausweichen, ne, gibt es da ganz unterschiedliche Punkte, die ich jetzt alle nicht aufzählen will. Aber das Lieben ist etwas, was ja in griechischen Philen enthalten ist. Also in der Regel übersetzen wir, wenn wir Philen übersetzen, mit Lieben. Insofern wäre das Lieben ein Tun oder ein Streben, das aber bei der Freundschaft verbunden ist mit einer, so will es zumindest die aristotelische Bestimmung, mit einer Wahl, also mit einer Entscheidung. Das heißt, unser Streben nach einem Gut, das wir jetzt sagen wir mal Lieben nennen, nach einem Gut für uns, das für uns etwas Liebenswertes ist. Insofern wäre das Lieben etwas, was sich quasi unterscheiden lässt danach, was wir anstreben, im Sinne dessen, was es wert für uns ist, geliebt zu werden. Jetzt sind wir bei der Unterscheidung zwischen Lieben und welche Verben gibt es für Freundschaft? Er hat eine Dissertation geschrieben, wo Verben der Freundschaft dekliniert werden. Das Sprechen oder das Gespräch, das Handeln und die Liebe, das Mitlieben, das Miteinanderlieben. Da haben wir das Phänomen der Liebe wieder drin, als Liebe zur Welt. Ich wollte nur sagen, von einer Theorie des Handelns her, ne, können wir das Lieben ja als ein bestimmtes Tun beschreiben. Jetzt würde man sagen, was ist das Besondere an der Freundschaft zumindest, um als ein Unterscheidungsmerkmal zu sagen. Das heißt, das ist so etwas wie ein reflexives Moment in der Freundschaft. Ich will sie zumindest einmal heute Abend genannt haben, Hannah Arendt, die als ein Merkmal des Liebens oder eine Beschreibung, es ist eine Passio, sagt sie. Es ist eine Leidenschaft. Es ist also etwas, was nicht in meiner Macht in der Regel steht. Ne? Die Freundschaft ist etwas, was quasi in der Wahl dessen, was für mich gut ist, oder besser gesagt, wer für mich gut ist, mir eine Möglichkeit der Entscheidung gibt. Insofern haben wir einen reflexiven Akt auf das Erstrebte und Liebenswerte. Und das ist etwas, wo ich mich ins Verhältnis setzen kann zu meinem Streben. Insofern wäre es mehr als bloßes Streben nach dem, was für mich als liebenswert erscheint. Und hier haben wir auf dem Grunde der Freundschaft so etwas wie eine Bestimmung, die durch die Vernunft und insofern durch die Klugheit, die bei Aristoteles natürlich noch keine technische gemacht wird. Insofern würde ich sagen, ist die Liebe eher sie ist ein Affekt, beim Anblick des Schönen entsteht. Die Freundschaft, zur Freundschaft bedarf es der Dauer, zur Freundschaft bedarf es der gemeinsamen Ansichten. In der Freundschaft gibt es so etwas wie ein Abwägen. Also das ist zumindest eine Auffassung, die ich hier jetzt thematisiere, wo wir ein reflexives Moment drin haben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Lieben als etwas zu verstehen, das weit über diesen affektiven Bezug hinausgeht. Ne? Also da haben wir einen sehr weiten Begriff. Es gibt einen mehr oder weniger interessanten Text eines analytischen Philosophen, Harry Frankfurt, also über die Sorge, über Care. Und wenn man so einen Text eines analytischen Philosophen liest, der am Sorgen, der das Sorgen für jemanden quasi mit Lieben zugleich gleichsetzt, ist interessant, was da rauskommt. Da kommt nämlich dasselbe raus, was quasi man jeden halbwegs gebildeten Erwachsenen auf der Straße, wenn man ihn fragt, was Lieben ist, genauso sagen würde. Natürlich nicht in der Sprache von Pro-Attitudes und anderen. Gut, also Lieben will ich nur sagen, was können wir tun? Die Freundschaft lehnt sich an die Liebe an. Sie ist zum Teil eine, also es gibt ein schönes Bonmot von Ernst Bloch zum Beispiel, wenn zur Liebe Freundschaft hinzukommt, bleibt diese Beziehung beständig.
Könnte man es, ohne jetzt zu banalisieren, einfach sagen, ja, Freundschaft wird von Liebe und von Sex unterschieden.
Also zur Definition.
Das ist der Ansatz sozusagen.
Definitionsmonopol über Freundschaft gehört immer den Ausschluss der Asexualität eigentlich.
Der Ausschluss der Asexualität.
Die Ausschluss der Sexualität.
Ja. Okay.
Ja, da würde ich jetzt protestieren. Warum ist das so? Also warum? Anders, man muss die Frage, glaube ich, anders stellen. Aus der heutigen Sicht von, glaube ich, ganz vielen jüngeren Leute ist das schon, kann man das schon voneinander trennen und sagen, also Sex hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Liebe zu tun. Warum hat Sex dann auch nichts mit Freundschaft zu tun?
Ja, wenn es eine Differenzierung, die sicher sehr, sehr sinnvoll ist, zwischen Sex und Liebe machen, dann wäre die Abgrenzung im Diskurs zwischen Liebe und Freundschaft etwas, was ich jetzt völlig umsonst gemacht habe. Denn es ging um das Problem einer quasi sexuellen Vereinigung. Ich glaube, dass die Freundschaft da keine Tabus errichtet.
Darf ich noch eine Frage stellen? Weil das ist ja etwas, worauf man irgendwie stößt, wenn man Freunde hat und dann über Freundschaft selber irgendwie schreibt. Dann gibt es ganz viele Texte und Sie haben das ja selber so gesagt, es gibt nur einen Freund oder eine Freundin und wenn der oder die dahin geschieden ist, dann wird mir das auch erst präsent, dann schreibe ich einen Versuch, um die zweite Seite zu finden. Mir leuchtete das irgendwie aus dem Praktischen des Freundschaftseins und Befreundetseins immer nie wirklich ein, warum das immer nur eine Figur sein darf.
Also die Freundschaft legt keine, das habe ich zwei, die Freundschaft legt keine Regel fest, dass es immer nur einen Freund geben sollte. Wenn eine Freundschaft normiert wird, dann ist es keine Freundschaft mehr, denn die Einhaltung dieser Normen wäre etwas, das nicht aus der Freundschaft heraus legitimierbar ist. Also insofern sind Normen natürlich etwas, was auf imperative Regeln und so weiter bezogen werden muss. Mhm. Ja, man kann natürlich feststellen, um auch diesen Namen noch zu nennen, es gibt das schöne Buch von Jacques Derrida, ne, Die Politik der Freundschaft, in dem er etwas unternimmt, was ich für sehr klug halte, nämlich den auf Aristoteles zurückgeführten Satz, der allerdings nur bei Diogenes Laertius steht, O philoi udes philos, also wer Freunde hat, o Freunde, der hat keine Freunde. Ne? Da haben wir quasi das Problem der Zahl in der Bestimmung der Freundschaft enthalten.
Oh Gott. Ich dachte, das Problem sei die Paradoxie.
Wer viele hat, hat keinen Freund. Das könnte man auch so
übersetzen.
Ach so. Ja? So einfach könnte man diese Übersetzung auch machen. Derrida führt uns vor, in der Anrede an die Freunde wird zugleich gesagt, dass es keine Freunde gibt. Dies ist ein quasi Paradoxon natürlich. Also das Problem der Zahl der Freunde wäre natürlich ein Problem, der im Freundschaftsdiskurs diskutiert wird. zwischen Aphilos und Polyphilie, also, Entschuldigung, zwischen freundlos und viele Freunde haben, wäre es die Frage. Aristoteles sagt, und das halte ich immer noch recht interessant, die Zahl der Freunde ist begrenzt dadurch, dass ich mit den Freunden quasi in Echtzeit, also in einer analogen Welt, zusammenlebe. Ist bekannt, eine Sympraxia, also ein Zusammenleben, erfordert quasi Zeit. Und insofern wäre eine Multiplizierung dieser dieses einen nur in bestimmten Grenzen möglich. Ja. Was natürlich dann ein Problem der politischen Freundschaft wäre.
Also vielleicht machen wir hier den Schnitt. Also ich hab jetzt viel mehr verstanden, wie viel innerhalb der Philosophie der Freundschaft fällt. Also am Anfang haben wir ein bisschen von außen gefragt, ja, wie wenn die Philosophie der Freundschaft ein Gegenstand wäre. Aber sie ist ja ganz tatsächlich sozusagen ein Startpunkt und viele, viele Fragen kann man stellen, wenn man sozusagen als Freundschaftsphilosoph dann argumentiert mit diesen vielen Anlehnungen an tiefe nachdenkliche Texte, die Geschichte schon sozusagen bereithält. Ich kann jetzt nur noch mal wiederholen, dass ich wirklich wahnsinnig gerne dieses Buch im Zusammenhang lesen möchte, einfach weil mir auch der Zusammenhang als solcher dann noch mal wichtig wäre. Ja? Und ich bitte dich sozusagen abschließend herzlich dieses Buch doch zu schreiben. Ja? Ich bin auch jetzt auf das...
Dass die Bitte eines Freundes ist.
Ja, genau. Das ist die Bitte eines Freundes. Wir kennen uns schon sehr lange und ich bin jetzt auch gespannt auf das Nachgespräch, weil ich habe Ringo und Klaus-Dieter irgendwie mal zusammengebracht. Das ist auch schon eine Weile her. Ich habe sie noch nie zusammen erlebt und jetzt weiß ich gar nicht, ob sie sich duzen oder siezen. Das werde ich jetzt auch gleich herausfinden. Ich möchte jetzt hier sagen, die Bar ist noch geöffnet. Man kann noch was konsumieren, wenn man möchte. Die Veranstaltung, auf die ich unbedingt hinweisen möchte, ist am nächsten Freitag. Das ist die Feier zu 10 Jahre Thomasius Club und wir haben als ganz besondere Gäste Thomasius selber und Leibniz, der wegen des Leibniz-Jahres jetzt gerade nach Leipzig gekommen ist. Und die beiden werden sich kurz unterhalten und ansonsten ist es aber einfach nur ein nettes Beisammensein. Wer die beiden erleben will, der muss vielleicht so um 8:30 da sein. Alle anderen können auch noch vor Mitternacht kommen. Bis dahin wollen wir es auf alle Fälle aushalten. Also mit dieser Einladung und mit dem Hinweis darauf, dass wir im November Verena Glemm, die Arabistin der Universität Leipzig, hier mit einer Darstellung ihrer Arbeit über arabische Literatur zu Gast haben und das ausnahmsweise ein Dienstag ist, weil wir keinen anderen gemeinsamen Termin finden konnten. Das wird der 8.11. sein. Also mit diesen beiden Ankündigungen möchte ich nochmal herzlich danken, dass Klaus-Dieter Eichler heute unser Gast war und Ringo mich so hervorragend co-moderierend unterstützt hat. Vielen Dank.